Und wir kommen jetzt zum Vortrag von Herrn Professor Riedl über die postoperative Situation und die Probleme, die dabei auftreten können. Recht herzlichen Dank.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung, hier wieder herkommen zu dürfen. Sie wissen, dass ich die Aktivitäten des TEB sehr schätze und natürlich auch unterstütze und deswegen auch freiwillig eine Position übernommen habe, nämlich als Chirurg auch kritisch über chirurgische Leistungen zu reden. Ich nehme die Information, die Sie heute Vormittag bekommen haben, gern auf, weil ja eine Kerninformation war: am besten ist natürlich, wenn man operieren kann, dann sind auch die Überlebenswahrscheinlichkeiten am günstigsten. Ein kurativer Eingriff ist immer noch das Beste, was man anbieten kann. Mittlerweile natürlich auch in Kombination mit anderen Therapien, aber wenn die Operation nicht durchgeführt werden kann, hat man eigentlich zumindest nach der Statistik immer schon ein bisschen schlechtere Zukunftsaussichten. Aber auch die Operation hinterlässt Spuren. Und deswegen möchte ich kurz darstellen die postoperative Situation. Da gibt es nämlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die postoperative Situation wahrnehmen kann und postoperative Probleme. Und die können bedingt sein einfach durch die OP-Technik selbst als Folge der OP. Sie können bedingt sein durch die Grunderkrankung, die womöglich weitergeht. Und sie können aber auch durch eine andere Erkrankung bedingt sein, die das Ganze nochmal überlagert. Und auch das muss man erkennen. Postoperative Situation aus medizinischer Sicht, wie ist der Heilungsverlauf? Am Anfang, nach so einem großen Baucheingriff, hat man eine relativ ungerichtete Darmtätigkeit, die ist aber permanent da und so nach 5 Tagen ist die wieder einigermaßen koordiniert und gerichtet und Sie können wieder anfangen zu essen und zu trinken und haben Stuhlgang. Die Darmnähte, wie lange dauert es? Dauert etwa eine Woche, bis die Darmnähte verheilt sind. So nach einer Woche ist dann diese kritische Phase dann langsam um, wo man sagen kann, wir sind auf sicherem Boden. Der Flüssigkeitshaushalt im Körper, der braucht nach den ganzen Infusionen, die Sie bekommen haben, nach dem ganzen Stressstoffwechsel etwa 1 bis 2 Wochen, um sich zu normalisieren. Die Hautnähte, das wissen Sie, 2 Wochen etwa, dann nimmt man die Klammern oder die Fäden raus. Die Bauchdecke ist nach 4 Wochen belastbar. So nach 4 bis 6 Wochen ist erst zu erwarten, dass man nach so einem großen Eingriff mal langsam wieder an eine Gewichtszunahme denken kann. Also es ist mit Sicherheit nicht so, dass man nach 14 Tagen nach einer Operation schon wieder prächtig gedeiht, sondern die Biologie, die braucht ein bisschen länger und auf sowas muss man sich einrichten. Man hat nach großen Baucheingriffen selbstverständlich auch Narbenbildungen, Verwachsungen, die bilden sich aber zurück, sodass nach 3 bis 6 Monaten eigentlich im Bauch auch wieder die Verhältnisse nach chirurgischer Erfahrung so sind, dass der Darm wieder einigermaßen beweglich ist, dass stärkere Verwachsungen und Verklebungen, die da waren, sich wieder zurückbilden und das Endergebnis nach den Narben wird man so etwa nach 1 Jahr haben. Also das ist die postoperative Situation aus chirurgischer Sicht, die eigentlich so ganz gut abläuft. Es gibt aber eine andere Sicht, nämlich die Sicht der Patienten und da bin ich den Mitgliedern im Vorstand des TEB sehr dankbar, denn das sind Daten, die sind aus der Befragung des TEB und ich hoffe, dass viele von Ihnen dabei auch mitgemacht haben. Das ist eine Selbstbeurteilung Lebensqualität nach, so wie sie jetzt im Moment ist bei den Patienten des TEB und die meisten, denke ich, sind auch operiert und was man hier sieht ist, gute Lebensqualität 1/3, mittlere Lebensqualität 1/3, aber weniger beschlechte Lebensqualität auch 1/3 der Patienten. Wenn man sich vorher dagegen hält, dass man so sehr die Operation gelobt haben, wie toll das ist, und wenn man jetzt sieht, dass 1/3 der Patienten dann womöglich eine schlechte Lebensqualität hat, dann ist das ein wesentliches Argument, sich zu überlegen, brauche ich die Operation? Und dieses Argument ist auch gerade bei Ihnen, die Sie vorher gefragt haben, ein wesentliches Argument. Ja. Habe ich unter Umständen als Folge der Operation eine Verschlechterung meiner Lebensqualität? Und wie weit bin ich denn gewillt, meine Lebensqualität zu verschlechtern? Im Gegensatz dazu kann ich mein Risiko natürlich, eine bösartige Erkrankung zu bekommen, wesentlich beeinflussen. Und diese persönliche Abwägung, ja, die kann mit Sicherheit nicht von einem zum anderen gleich sein. Da gibt es unterschiedliche Charaktere, da gibt es unterschiedliche Lebensgestaltungen und ich denke, darauf muss man eingehen.
Eine Frage, Herr Professor. Gibt es denn Daten für Leute, so die 2 Pankreas-OP sind, dass sie haben, die gar nicht Lebensqualität ist?
Ich sage Ihnen ganz provokativ, Statistik ist immer eine Summe der Zusammenstellung von Daten. Aber die Statistik erlaubt keine Aussage über das Einzelrisiko, über das Einzelschicksal. Ja? Und das ist genau das Problem mit der Statistik. Sie müssen Ihren eigenen Weg finden. Da gibt es Eckdaten. Ja? Aber das für Sie anzuwenden, ist ganz wichtig. Ja? Machen wir trotzdem noch mal weiter in der Statistik. Wenn man jetzt sich überlegt, was ist denn schlechte Lebensqualität, dann auch hier aus dieser Befragung raus hat man sich wirklich viel, viel Mühe gegeben, nochmal das irgendwie zu fassen. Ja? Warum geht es denn einem schlecht? Und Sie sehen, am meisten belastend ist eine schlechte Verdauung, was das auch immer ist. Ja? Dann kommt aber schon Erschöpfungszustände, Stuhlunregelmäßigkeiten, Gewichtsverlust könnte durchaus auch mit der Verdauung zusammenhängen, Schlafstörungen, dann kommt, weil auch Schlafstörungen und Erschöpfung ist zum Beispiel etwas, was womöglich zusammengehören kann, dann kommen Schmerzen dazu, ich denke vor allem bei Patienten mit einer chronischen Pankreatitis, Schwächezustände, Depressionen, Angstzustände, Mangelernährung, wobei ich nicht weiß, wie man das Ganze hier festgemacht hat. Aber Sie sehen, es gibt hier einen Strauß von Problemen, die die Patienten spüren, in unterschiedlicher Wertigkeit, aber letztendlich doch relativ viel starke Probleme. Jetzt ist die Frage, wie geht der Mediziner damit um? Und wir müssen da irgendwie eine Ordnung reinkriegen, weil nur wenn wir eine Diagnose an die Hand kriegen, dann können wir auch mit einer Therapie antworten. Und die medizinische Sicht auf diese Problematik schaut wieder ein bisschen anders aus und dadurch wird mein Vortrag auch ein bisschen schwierig. Aber das ist dann eben die Kunst des Mediziners, aus seinem Armamentarium das zu finden, was dem Patienten dann hilft. Wir müssen nämlich nochmal unterscheiden, gibt es Probleme bedingt durch die Operation, ich habe das schon mal gesagt, aber ich kann es nur nochmal wiederholen, bedingt durch die Grunderkrankung und Probleme durch eine andere Erkrankung. Weil, wenn ich mich um Probleme bedingt durch die Operation kümmere, dann muss ich natürlich wissen, welche Operation war es denn und wie viel der Bauchspeicheldrüse ist denn eigentlich entfernt worden. Also auch wenn Sie sich da untereinander unterhalten, ist es unter Umständen ein Unterschied, ob einer, der eine chronische Pankreatitis mit einer Drainageoperation hatte, sich mit einem unterhält, der einen Wippel hat, womöglich einen klassischen Wippel. Anderes Problem, bedingt durch die Grunderkrankung, da muss man wissen, wie hat denn die Bauchspeicheldrüse zum Zeitpunkt der OP ausgesehen? Wie viel von der Bauchspeicheldrüse musste entfernt werden? Und wie gut war der Rest des Gewebes der Bauchspeicheldrüse? Man kann nämlich relativ viel der Bauchspeicheldrüse entfernen. Wenn das Gewebe der Bauchspeicheldrüse wenig verändert ist, dann kann die Bauchspeicheldrüse sehr gut funktionieren, auch noch ein relativ kleiner Rest. Andersrum, wenn die Bauchspeicheldrüse sehr stark beeinträchtigt ist, gerade bei einer chronischen Entzündung sehr stark schon vernarbt und verändert ist, der Patient womöglich schon Prädiabetes hat, dann reicht eine kleine Entfernung eines kleinen Restes der Bauchspeicheldrüse und das Ganze kippt komplett. Und dann braucht man natürlich auch nochmal ein Bild auf den ganzen Patienten und nicht nur auf die OP, um zu sehen, welche Begleiterkrankungen können denn auch da sein, die dem Patienten Schwierigkeiten machen. Sie sehen nochmal hier die unterschiedlichen Möglichkeiten der Operationen an der Bauchspeicheldrüse. Das war vor 20 Jahren vielleicht anders, da gab es den Wippel und dann noch vielleicht die Linksresektion. Heute gibt es eben den Wippel und der Wippel kann mit und ohne Magenresektion sein. Heute gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten von Drainageoperationen. Duodenumerhaltende Pankreasresektion ist gerade auch angesprochen worden. Oder es gibt vielleicht nur eine Zystendrainage und an der Bauchspeicheldrüse ist gar nichts gemacht worden. Also drei völlig unterschiedliche Situationen, die man unterschiedlich beurteilen muss. Welche Probleme gibt es mal jetzt direkt konkret, die durch die Operation zustande kommen können? Es gibt natürlich Wundheilungsstörungen, Narbenbildungen, Entzündungen und auch Funktionsstörungen, die ich kurz mal durchsprechen möchte. Wie sind die kurzzeitigen Probleme bedingt durch die Operation? Wir dürfen nicht vergessen, dass auch eine Operation heutzutage nicht mit Null-Letalität möglich ist. Vor 25 Jahren war die Letalität bei der Bauchspeicheldrüsenoperation eines der größten Diskussionsthemen. Gott sei Dank ist es heute im Griff und die Bauchspeicheldrüsenoperationen sind sicher, aber eben nicht mit Null-Letalität, sondern die liegt etwa bei 5%, das heißt, 20 Patienten, die sich zum Beispiel wie Sie für eine Operation entscheiden, von denen wird einer sterben. Wir wissen aber nicht, wer. Nächster Punkt. Es gibt Nahtechniken, die mittlerweile wirklich sehr gut optimiert worden sind, und trotzdem werden Sie quer durch die Literatur sehen, dass es Undichtigkeiten an diesen Nahtstellen gibt, am Pankreasgang, am Gallegang, und diese Häufigkeit der Leckagen wird ebenfalls mit 5% angegeben, aber eben nicht null. Und die Reoperationsrate, wo man dann eben doch nochmal was machen muss, wird zwischen 5% und 10% angegeben. Ich hoffe, die ist niedriger als 10%. Und denke, es wird auch so sein in den Zentren, aber auch damit muss man rechnen, dass man unter Umständen nach einer großen Operation nochmal eine Korrektur oder einen Folgeeingriff braucht. Wie ist das mit den Wundheilungsstörungen? Ich denke mal, dieses Problem sollte innerhalb des ersten Vierteljahres erledigt sein, nämlich Wundheilungsstörungen der Bauchdeckenwunden sollten innerhalb von 3 Monaten erledigt sein, sodass die Bauchdeckenwunde dann abgeheilt ist, kann aber dann zu Narbenhernien führen, also zu Bauchwandbrüchen. Was aus den Drainagestellen kommt, kann etwas verzögert sein. Häufig ist es dann auch Flüssigkeit aus dem Bauchraum, Aszites. Auch das müsste innerhalb der ersten 3 Monate erledigt sein und abgeheilt sein. Und dann gibt es eben diese Problematik der Fisteln, der Gallenwege und des Pankreas. Aber auch das sollte eigentlich geheilt sein. Und wir wollen natürlich uns auch den etwas weiteren Problemen später zuwenden. Aber da bleibt die Narbenbildung. Alle die, die Wundheilungsstörungen hatten, neigen zu einer vermehrten Narbenbildung. Diese Narbenbildung kann an den Gallenwegen auch stattfinden und auch an der Bauchspeicheldrüse. Diese Narbenbildungen und Verklebungen können auch Verklebungen der Darmschlingen mit sich bringen, mit Passagestörungen am Darm, zum Beispiel wenn man ballaststoffreiche Nahrung zu sich nimmt. Und es kann eben, wenn eine Wundheilungsstörung an der Bauchdecke vorausgegangen ist, später ein Narbenbruch folgen. Diese Narbenbrüche muss man nicht alle operieren, aber wenn sie größer werden, wenn sie Beschwerden machen, wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Ich zeige Ihnen hier nochmal, worum es geht, wenn es um Engen an den Anastomosen geht, also an den Nahtstellen. Hier ist zum Beispiel so eine Situation, wo der Gallengang in den Dünndarm eingesetzt wird. Der Gallengang kann, wenn er aufgestaut ist, daumendick sein, dann kann man das natürlich sehr schön nähen. Er kann aber auch Kugelschreiberminen dünn sein. Und wenn dann eine zirkuläre Narbe sich zusammenzieht, dann können Sie sich vorstellen, wenn da vorher ein Lumen war mit 2-3 Millimetern, dann ist es unter Umständen so, dass nachher das Ding fast verschlossen ist. Und dann muss man es unter Umständen weiten. Eine ähnliche Situation kann an der Bauchspeicheldrüse auftreten, an dem Gang der Bauchspeicheldrüse. Und auch hier gibt es mit Sicherheit Engen, die unter Umständen aber dazu führen, dass, wenn so eine Enge sich ganz langsam entwickelt, sich das Ganze so darstellt, wie wenn eine chronische Pankreatitis weiter vor sich hinschwelt. Und ich bin mir relativ sicher, dass es uns kaum gelingen wird, diese Unterscheidungen zu treffen, ob der Gang hier weit bleibt oder ob es eine Pankreatitis ist, die von sich aus ihren Gang weitergeht. Da gibt es also mit Sicherheit auch Fragen, die nicht gut beantwortbar sind. Dann noch zu Entzündungen. Welche Entzündungen können auch langfristig noch Probleme machen? Kurzfristig Infektionen nach einer Operation durch Ansammlung von Sekret oder Blut. Aber langfristig gibt es doch immer wieder mal, weil eben die Papille fehlt, aufsteigende Entzündungen an den Gallen, am Gallensystem. Sie erkennen es durch Fieber oder Schüttelfrost, und dann muss man unter Umständen hier eben immer wieder antibiotisch behandeln oder sich auch Gedanken machen, ob diese Anastomose des Gallengangs zum Dünndarm weit genug ist, um einen guten Durchfluss für die Galle zu gewährleisten. Es gibt nach bestimmten Operationen vermehrt Geschwüre am Dünndarm, sodass man hier seine Tabletten zumindest in der Anfangszeit gezielt einnehmen muss. Und wenn die Gallenblase noch drin ist, was bei den meisten sicher nicht der Fall ist, muss man natürlich die Gallenblase beachten. Auch da weiß man, dass hier rezidivierende Entzündungen auftreten. Da hilft eigentlich nur die Entfernung. Und dann bleibt übrig als Entzündung die rezidivierende Pankreatitis. Und da habe ich Ihnen schon gesagt, es ist unter Umständen schwierig, eine Stauungspankreatitis durch die Enge der Anastomose zu unterscheiden von einer chronischen Pankreatitis, die einfach weitermacht. Über die Magenentleerungsstörung hat meine Vorrednerin schon gesprochen. Die meisten Wippelschen Operationen sind so, dass mittlerweile der Magenausgang erhalten wird. Da gibt es aber durchaus auch mal Funktionsstörungen am Magenausgang, die allerdings während der frühen postoperativen Phase auftreten, da zum Teil hartnäckig sein können in Einzelfällen. Nur wenn der Magen dann mal anspringt und dann wieder funktioniert, sollte das eigentlich kein Problem sein. Wenn es später Magenentleerungsstörungen gibt, dann möglicherweise, weil hier ein Darmgeschwür aufgetreten ist. Jetzt kommen wir zu den Funktionsstörungen. Also Sie sehen, es ist ein weites Feld, was an Möglichkeiten da ist, die beeinträchtigend sein können. Über die Magenentleerungsstörung habe ich gesprochen. Bei Tumoroperationen hat meine Vorrednerin Ihnen gerade gesagt, je weiter ausgedehnt diese Operation durchgeführt wird, desto günstiger ist es. Also das ist das, was wir in den letzten Jahren gelernt haben. Je mehr Abstand wir vom Tumor haben, desto besser sind die Langzeitergebnisse. Wenn wir aber mehr Abstand vom Tumor bekommen, müssen wir auch näher an Gefäße ran und müssen zum Beispiel in den Bereich der autonomen Nervengeflechte rein operieren. Und wenn man das sehr stark macht, dann weiß man, dass Patienten unter Umständen sehr ausgeprägte Durchfallsyndrome entwickeln können. Deswegen muss man da auch wieder aufpassen. Auf der einen Seite wollen wir radikal operieren, auf der anderen Seite hat es Funktionsstörungen zur Folge, die man dann auch unter Umständen nur sehr hartnäckig in den Griff kriegt. Dann das zweite Feld der Verdauungsstörung. Ich traue mir es gar nicht richtig anzusprechen, weil ganz klar ist, Verdauungsstörungen können natürlich dadurch entstehen, dass eine verringerte Abgabe von Verdauungssekreten erfolgt. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich fast alle, die hier sind oder sehr viele, werden zum Beispiel ihr Kreon einnehmen oder ein ähnliches Präparat. Aber nicht immer ist es nur die verringerte Abgabe der Verdauungsstörungen. Wir wissen heutzutage oder lernen, dass wir eigentlich über die Regulation der Verdauung viel zu wenig wissen. Zum Beispiel ist der Magen auch ein wesentlicher Schrittmacher für die Regulation der Verdauung. Und die Rolle des Magens ist nach wie vor, das weiß man bei Operationen von dickleibigen Patienten, wo man den Magen ja mittlerweile ganz radikal verändert, der Magen ist da ein wesentlicher Punkt, aber wir haben eben auch gelernt, es gibt eine ganze Reihe von Enterohormonen, die da ebenfalls steuernd eingreifen und relativ komplexe Regelmechanismen, die wir heute noch nicht ausreichend verstanden haben. Was wir aber wissen beim Wippel ist, dass die Reihenfolge, wie die Verdauung zustande kommt, sich ja deutlich verändert, weil die Verdauungssekrete der eigentlichen Ernährung dann nachlaufen. Ja, Sie haben ja den Kurzschluss Magen-Dünndarm und das eigentliche Verdauungssekret und Galle kommt dann hinterher. Also da gibt es mit Sicherheit auch Gründe, warum die Verdauung einfach deutlich verändert ist. Weitere Funktionsstörungen, Magenresektion, denken Sie dran, im unteren Abschnitt des Magens wird ein Stoff gebildet, der die Aufnahme des Vitamin B12 ermöglicht. Wenn viel vom Magen fehlt, dann haben Sie unter Umständen Vitamin B12-Mangel und dann muss man halt das regelmäßig ersetzen. Da ist beim klassischen Wippel ein Punkt, den man nicht übersehen darf. Und dann gibt es aber auch postoperative Veränderungen, die wir uns nicht wünschen, die es aber dann doch auch mal gibt. Zum Beispiel den Verschluss der Pfortader, wenn da Nähte gemacht worden sind, zeige ich nachher gleich ein Bild, oder ein Ersatz der Pfortader durchgeführt worden ist und ein Teilersatz. Auch das führt zu erheblichen Verdauungsstörungen oder kann so sein. Sie sehen hier die abfließenden Blutgefäße aus dem Bauchraum. Hier oben ist die Leber zu denken. Das Bild hat der Narkosearzt mal schnell so von oben rüber gemacht. Und hier ist ein Teil des Gefäßes ersetzt durch einen Kunststoff. In dem Bereich war eben der Tumor am Gefäß anliegend. Und die Resektion ist so gemacht worden, dass wir im Gesunden geblieben sind. Aber dann musste man hier halt das Gefäß ersetzen. In so einer Situation kann es durchaus mal später passieren, dass sich dieses Gefäß verschließt. Und dann muss man eben sehen, wie der Körper das Ganze kompensieren kann. Das waren die operativen Probleme. Jetzt gibt es Probleme durch die Grunderkrankung. Wie schaut das aus? Eine Tabelle, die ich gefunden habe, Probleme nach Operationen bei chronischer Pankreatitis. 80% und zwar Spätkomplikationen, etwa 10 Jahre danach. Sehr lang nachuntersucht, da gibt es gar nicht viele Untersuchungen. Fast alle Patienten haben eine exokrine Insuffizienz, das heißt zu wenig Verdauungssekret. 30% der Patienten klagen über Durchfall, 60% haben Diabetes, 30% auch über chronische Schmerzen und dann auch noch eine ganze Reihe anderer Probleme. Sie sehen, 60% dieser Patienten sind arbeitsunfähig. Aber sie sehen auch andere Probleme und auf die komme ich später. Fortgesetzt Alkoholkonsum 25%. Also ein wesentlicher Punkt ist das Fortschreiten der Pankreatitis mit einer Pankreasinsuffizienz. Das sieht man häufig am Gewicht der Patienten schon. Und man muss natürlich den Diabetes kontrollieren. Da haben wir eigentlich einen ganz guten Messwert. Und das Ganze sollte man spätestens alle halben Jahre mal durchführen. Problematisch ist natürlich auch, wenn es um die Grunderkrankung geht, wenn wirklich die Tumorerkrankung wieder aktiv wird. Das ist natürlich der Punkt, der von allen am meisten gefürchtet wird, auch von den Ärzten, weil wir wissen, wenn die Tumorerkrankung wieder aktiv wird, haben wir eigentlich kaum richtige, gute Karten, um diese Tumorerkrankung noch wegzukriegen. Man kann das bremsen, man kann es aufhalten, aber man kann es nicht mehr wegkriegen. Und da geht es natürlich um eine Bildgebung. Ich darf an den Vortrag von Herrn Tschatscher verweisen und auch auf die Frage, wie oft bestimmt man das CA19-9. Auch da ist es so, diese Nachsorgen sind nicht verbindlich etabliert und man muss wohl, denke ich, im individuellen Fall sehen, wie intensiv man diese Nachsorgen betreibt. Und dann bleibt auch ein Problem der Grunderkrankung, womöglich ein vorbestehendes chronisches Schmerzsyndrom, gerade bei Patienten mit chronischer Pankreatitis. In vielen Fällen ist die Operation da ganz günstig, aber nicht in allen. Und wenn dieses Schmerzsyndrom sich weiterentwickelt, dann bleibt halt nur übrig, die chronische Schmerztherapie fortzuführen. Für uns ist also wichtig, die Verdauungsfunktion der Bauchspeicheldrüse auch besser einzuschätzen. Da braucht man nochmal die Angabe des Operateurs, wie viel Restgewebe ist da und wie ist die Funktion des Restgewebes. Und postoperativ lässt sich halt nicht immer nur die Verschlechterung befürchten, es ist auch eine Verbesserung möglich. Das muss man im Individualfall abschätzen. Wie kann ich die Verdauungsfunktion der Bauchspeicheldrüse einschätzen? Eine ihrer Kernfragen. Und diese Kernfrage lässt sich oft nur ganz schlecht und schwierig beantworten. Es bleibt bei diesen groben Parametern, die aber nach wie vor in der Klinik ihr Gewicht haben, nämlich wie ist der weitere Gewichtsverlauf? Wie ist die Verdauungsfunktion, Blähungen? Es geht schon los bei den Fettstühlen. Auch die können Ihnen nicht immer sagen, ob die Verdauungsfunktion gut oder schlecht ist. Jetzt ist die Frage, wenn man eine gestörte Verdauungsfunktion der Bauchspeicheldrüse vermutet, wie kann ich es denn weiter objektivieren? Und es gibt leider keine etablierten Untersuchungsparameter nach einer Operation. Es ist schon vor der Operation, also nicht Operierte einzuschätzen, ist schon schwierig genug, bei Operierten ist es noch problematischer. Bezüglich der Vitamine, der fettlöslichen Vitamine, kann man sich gut merken, von Edeka, ja, ist die Frage, wie kann ich denn einen Vitaminmangel nachweisen, wenn ich schon durch Bauchspeicheldrüsenfunktionsstörung Fett schlecht aufnehmen kann. Auch das ist gar nicht so einfach. Vitamin-K-Mangel, gut, das geht noch über die Störung der Blutgerinnung, ihren Nährwert. Dann wird schon problematisch, Vitamin D3 könnte man über diesen Parameter nachweisen und dann ist eigentlich Schluss. Vitamin E, Vitamin A-Messungen sind problematisch, ein Teil kann man über das Beta-Carotin erfassen, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel zum Professor Tschatscher gehen und sagen Sie mir, habe ich einen Vitamin EDKA-Mangel aufgrund einer schlechten Verdauungsfunktion meines Pankreas, ja oder nein, dann wird es problematisch. Und da, glaube ich, sind noch viele Fragen offen und an denen müssen wir auch noch arbeiten. Sodass letztendlich bei einer vermuteten gestörten Verdauungsfunktion des Pankreas viel Pragmatik zurückbleibt. Pragmatik, dass man sagt, nehmen Sie halt ausreichend Kreon ein, dann ist die Frage, was ist ausreichend? Ich bin mir sicher, dass es irgendwo auch mal einen Schwellenwert gibt, über den raus Kreon keine Verbesserung erbringt. Jetzt ist die Frage, wo ist der Schwellenwert? Ist der bei 200.000 Einheiten oder bei 400.000? Der Schwellenwert wird meistens dadurch bestimmt, wie viel der Arzt verordnen kann. Ja, aber das ist eigentlich keine Antwort auf diese Frage. Helfen mittelkettige Triglyceride? Gibt es auch sehr unterschiedliche Angaben. Und über diese EDK-Substitution gibt es auch unterschiedliche Angaben. Also ich denke, da bleiben nach wie vor Fragen offen. Weiter, Probleme durch die Grunderkrankung. Wenn die Bauchspeicheldrüse endokrin, also ihre Hormonfunktion nicht mehr hat, wie kann ich das einschätzen? Da hilft uns Gott sei Dank die Einschätzung bezüglich des Diabetes mellitus. Wir wissen zumindest, wenn einer total pankreatektomiert ist, dann hat er einen Diabetes mellitus, der pankreopriv ist, Typ 3C. Wie ist es aber mit dem Rest der Patienten, die nicht total pankreatektomiert sind? Wie genau kann ich es da einschätzen? Auch da ist eine ganz präzise Einschätzung sicher schwierig. Wir können den Blutzucker messen, aber wir können das Spiel der Regulatoren und Gegenregulatoren eigentlich nicht ganz genau abbilden. Trotzdem lässt sich der Diabetes immer noch am besten messen und am besten einschätzen, aber man muss eben aufpassen, die Gefahr von Hypoglykämien nach Pankreasresektionen ist groß und ich habe leider auch Patienten nach Pankreasresektionen erlebt, die dann in eine Kurklinik gegangen sind, straff eingestellt worden sind und die dann zum Beispiel beim Verkehrsunfall eine Hypoglykämie erlebt haben, dann erstmal ihren Führerschein verloren haben, ja, und wo es dann extrem schwierig war, das sind ja alles nicht ganz junge Patienten, der Mann war 75, dem den Führerschein wieder zu besorgen. Ja. Also da gibt es dann auch spezielle Probleme, die eigentlich Fragen für Spezialisten sind, die dann mit dem nötigen Fingerspitzengefühl arbeiten müssen. Dann gibt es noch Probleme in einer anderen Erkrankung, nämlich Infektionen, Nebenerkrankungen, Funktionsstörungen und Fehlverhalten. Ich führe es mal kurz an. Wenn Sie operiert sind, wissen Sie denn, wie Ihr Verdauungstrakt auf eine banale Magen-Darm-Grippe anspricht? Eigentlich nicht. Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Da kann man eigentlich nur im Nachhinein hoffen, wenn es wieder vorbei ist, dann war es eine Magen-Darm-Grippe. Ja. Also da ist auch, gibt es wenig Erfahrungen dazu. Nebenerkrankungen, die aber auch wichtig sind, und da möchte ich auf die einleitenden Erhebungen im TEB verweisen. Ich selbst darf ab und zu auch Patienten nachsorgen, was ja leider bei Kliniken häufig ausgeschlossen ist aufgrund unseres Versorgungssystems. Und ich habe vor kurzem auch mal eine Patientin gehabt, die hat rasant Gewicht abgenommen. Es war allerdings eine Operation an der Speiseröhre. Und ich habe befürchtet, oh je, jetzt kommt die Grunderkrankung wieder zum Tragen. Wenn wir jetzt untersuchen, werden wir ein Rezidiv finden und dann stehen die Karten schlecht. Das war aber nicht so. Die Patientin hat 3 Jahre nach ihrem Eingriff eine Depression entwickelt und die Depression war so ausgeprägt, aber auch so laviert, dass wir ein Vierteljahr gebraucht haben, um die Depression als Ursache ihrer Gewichtsabnahme festzumachen. Die Patientin habe ich jetzt vor kurzem wieder mal gesehen, der geht es blendend, das Gewicht ist wieder drauf, nur weil sie eine ganz stringente Behandlung ihrer Depression bekommen hat. Also auch da sieht man, dass manche Funktionsstörungen vielleicht dann eben doch nicht durch den Chirurgen produziert werden, aber man muss sie halt erkennen und stringent behandeln. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von weiteren Funktionsstörungen, die man tatsächlich auch im Laufe der Zeit später noch entwickeln kann, wenn man erfolgreich behandelt ist. Selbstverständlich gibt es auch noch später Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die sich entwickeln können. Hier ist vielleicht so ein Ernährungstagebuch mal ganz wichtig, um zu sehen, wann fühlt man sich denn gut und wann fühlt man sich nicht gut und was hat man gegessen. Und ich habe zum Beispiel eine Patientin nach Wippel in Betreuung, die hat eine chronische Obstipation entwickelt, die war so schwerwiegend, dass wir den Dickdarm subtotal entfernen mussten. Hat aber mit dem Wippel überhaupt nichts zu tun, ist eine völlig andere Angelegenheit. Fehlverhalten möchte ich auch ansprechen, weil das ist ja immer das, was man vom Arzt dann unter den Teppich kehrt. Ja. Und das ist auch manchmal das, was die Ärzte vielleicht ahnen, ja, was man aber dann immer, wo man einen Bogen drum macht. Selbstverständlich haben sie ihr Schicksal auch in der Hand und die eine chronische Pankreatitis haben, sind häufig gewöhnt an Alkohol, an Zigaretten, ja, und machen ihre Diätfehler und der Arzt hat dann schon ein bisschen ein Gefühl, was er für Pappen einmal vor sich hat. Ja, also sie riechen es ja manchmal, wenn die Patienten in die Sprechstunde kommen und sie wissen dann, wie ist denn das Bewusstsein des Patienten, auf sich selbst aufzupassen. Aber die gibt es auch, die sitzen sicher nicht hier, ja, aber die gibt es auch und die kommen auch in unsere Sprechstunde. Sodass ich letztendlich denke, es bleibt ein komplexes Thema, ja, und dieses komplexe Thema kriegt man nur dadurch in den Griff, dass man versucht, wirkliche Probleme zu erkennen. Es gibt nämlich auch mal Problemstellungen, die sind gar keine, nämlich dann, wenn die Anspruchshaltung viel höher ist, wie das, was man bekommen kann. Dann muss man aus dem rausarbeiten, welche Probleme kann man wirklich lösen, und dann werden aber auch leider Gottes Probleme bleiben, die nicht lösbar sind. Und da müssen wir dann versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden, die Patienten und wir damit zu leben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Riedl, insbesondere für die deutlichen und auch klaren Worte. Wir kommen jetzt zum Fragenbereich. Irgendwelche Fragen?
Ich würde auch noch kurz sagen, also es war ein ganz hervorragender Vortrag und ich denke, es sind auch wirklich alle Fragen beantwortet und es ist wirklich selten, dass ein Chirurg so ehrlich über die Sachen redet und man merkt auch den persönlichen Kontakt.
Also wir dürfen nicht nur Werbung für unsere Operationen machen, wir müssen uns nachher um die Patienten kümmern, das ist ganz klar. Und Sie sehen aber, wie dünn eigentlich das Eis ist und wie viel man weiß und wo man auch viel nicht weiß. Ja? Und manchmal hilft nur pragmatisches Vorgehen und Ausprobieren, das ist so.
Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, Sie sind ein Multitalent. Sie haben es gut heute rübergebracht. Ich glaube, es hat jeder verstanden.
Gut, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann darf ich mich recht herzlich bedanken, auch nochmal an Herrn Professor Riedl.